strahlt hier die Sonne, zumindest in einigen von euch. Und in den anderen hoffe ich, dass das Licht da von Gottes Liebe einfach auch reinfällt und ihr nachher erfüllt einfach von seinem Geist und seiner Liebe nach Hause geht. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du diesen Gottesdienst gestaltest, dass du einfach Gedanken auf dem Herzen hast, die für uns wichtig sind, Herr, die uns näher zu dir hinbringen. Und da bitte ich dich jetzt einfach, dass du kommst, Herr, dass du es klar machst, dass du dieser Gott bist, der uns sieht, dass wir merken, dass es einfach zu uns persönlich spricht, in unseren Alltag, unsere Situation, zu unserer Person, Herr. Und ich danke dir, dass du uns anguckst mit Augen deiner Liebe. Und egal, um was es geht, Herr, es ist deine Liebe, die dahinter steht und dass du uns wirklich befreit machen möchtest oder befreien möchtest, Herr. Amen. Ich habe einen Bibeltext aufs Herz gekriegt, den kriegt ihr nachher zu hören, wo ich ganz neue Erkenntnisse hatte. Den hatte ich davor nie so gelesen wie in dem Moment. Ich habe gebetet und dann hatte ich den Text und dann habe ich da mal nachgeschlagen und dann war das Alte plötzlich ganz neu und lebendig und ihr bekommt da jetzt ein bisschen was davon ab. Und ich glaube, dass Jesus das wirklich wichtig ist, auch für jeden Einzelnen von hier, dass wir das mehr und mehr begreifen lernen. Ich steige mal so ein. Unsere Sicht von Hilfe, ganz steil, platt und plakativ erklärt. Ich sage euch jetzt mal meine Sicht von Hilfe. Wenn ich Kopfschmerzen habe, das habe ich ja des Öfteren, und ich schmeiße die Tablette ein und sie wirkt, dann sage ich danach, das hat jetzt geholfen. So, das ist eigentlich meine Sicht erstmal. Das Leid ist weg. Und dann hat es geholfen. Auf den ersten Blick ist das ganz klar. Aber unser Blick ist oft ein bisschen kurzsichtig. Das nehme ich schon mal vorweg. Da gibt es einerseits die Kurzsichtigkeit auf Seite der Helfenden. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die war voll witzig. Fand ich dann eigentlich so situationskomikmäßig. Da waren wir als Jugendliche unterwegs in einer fremden Stadt. Und ich kam da vom ländlichen Raum. Und dann hatten wir, also mit einer christlichen Gruppe, und dann stand da eine alte Oma bei der S-Bahn oder an der Straße. Und ein Mädel von uns, die hat sie gesehen in ihrem Leid, ist rüber, hat sie an der Hand geschnappt, rübertrage, und die alte Oma war ganz verwirrt, weil dann die S-Bahn kam, auf die sie wollte. Da mussten wir gucken, wie man die alte Oma wieder auf die andere Straßenseite bringt. War auch ein bisschen kurzsichtig, weil die Oma wollte gar nicht auf die andere Straßenseite. Die hat einfach nur auf die S-Bahn gewartet, aber so der körperliche Ausdruck hat wohl anders gesprochen oder das Mädel von uns hat es so gedeutet. Als ich krank war, das ist so eine andere Dings, wo man merkt, dass auch Helfende einfach oft kurzsichtig sein können oder dass es nicht so sicher ist, da wurde mir das so richtig bewusst, dass eigentlich Ärzte, so eine Diagnose zu stellen, dass das gar nicht so einfach ist. Also meine Frau, die hat eine andere Hausärztin wie ich und wir hatten eigentlich die gleichen Symptome und bei ihr war es eine ganz andere Infektion wie bei mir. Und ich habe mich dann gefragt, ob das nicht naheliegend ist, dass wir uns gegenseitig angesteckt haben. Am Ende waren wir gesund, aber ich glaube, also ich will da nicht Ärzte in die Pfanne hauen, aber ich glaube, das zeigt einfach, es ist nicht so einfach zu sehen, was hilft jetzt wirklich, was ist die Ursache. So. Und eben als Hilfsbedürftiger, was hilft mir? Ich habe es vorher schon gesagt, die Kopfschmerztablette, die hilft, das ist Symptombehandlung. Das ist vielleicht nicht ganz so tief wirksam, nur für den Moment. Ist das wirklich Hilfe? Oder ich denke an meinen Heuschnupfen. Sobald ich das leider habe, denke ich dran, oh, da war doch was, und schmeiß meine Tabletten gegen Heuschnupfen ein. Und dann ist es gut, dann ist es weg. Heuschnupfen sollte man eigentlich so im Oktober oder im Herbst testen lassen, gegen was man allergisch ist. Das vergesse ich da jedes Mal, weil ich das Leid ja nicht mehr habe. Aber es ist eigentlich nicht wirklich mir geholfen da damit. Aber da merke ich dann selber, dass ich oft auch so ein Bild habe von Hilfe. Sobald das Leid weg ist, sobald die Symptome weg ist, bin ich zufrieden, dann geht es weiter. Und ich will heute mal wirklich die Frage stellen, ja, bis wohin wir uns dann auch helfen lassen. Und da ist unser Bild von Hilfe sehr entscheidend eben. Wenn ich denke, es reicht, dass die Symptome weg sind, die mir so lästig sind, dann werde ich mich damit begnügen, mit dieser Art Hilfe. Und werde natürlich nicht weitergehen, sondern sage, jetzt kann ich mein Leben wieder leben. Und es ist natürlich auch so, dass auch der Helfende, wenn mir der Arzt auch sagt, hören Sie zu, Sie müssen im Herbst nach Ihrem Heuschnupfen gucken lassen, dann hat er seine Pflicht getan. Wenn ich aber dann im Herbst das vergesse oder sage, jetzt ist das Leid nicht da, dann hilft man mir in dem Moment auch nicht weiter. Also es ist auch ein Zusammenspiel zwischen demjenigen, der Hilfe anbietet oder helfen kann, und demjenigen, der hilfsbedürftig ist. Und jetzt kommen wir zu dem Bibeltext, den ich da sehr interessant fand. Der steht in Johannes 5, 1 bis 16. Und den lese ich jetzt gerade mal euch. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lagen eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Es war aber auch ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser sich bewegt, in den Teich werfe. Sobald ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus, da muss man dazu wissen, dass die den Glauben hatten, dass da ein Engel das Wasser bewegt und nur in dem Moment ist es heilsam. Deshalb war es entscheidend, dass er dann zu dieser Zeit eben auch da reinsteigt. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sagte zu mir: Nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der dich gesund gemacht hatte? Der zu dir gesagt hatte: Nimm dein Bett auf und geh umher. Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge vor Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin, verkündigte den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Ich denke, einige kennen diese Geschichte von diesem Mann, der da an dem See, an dem Teich Bethesda liegt. Und das war so ein, kann man sagen, Kultheiligtum. Es war auf jeden Fall was, wo die Leute hingepilgert sind, vielleicht wie Lourdes oder keine Ahnung, weil sie dort Heilung erlebt haben, sobald eben das Wasser bewegt wurde. Da gibt es andere Texte, Übersetzungen, die nehmen die Passage auch rein, weil es da Texte gibt, die so im Urtext, die sagen, da steht dann noch ein Zusatz, dass da ein Engel vom Herrn runterkommt und das Wasser bewegt hat. Ist aber mit Vorsicht zu genießen, ob das jetzt wirklich vom Herrn war oder ob das die Leute nur geglaubt haben, das ist nochmal eine andere Sache. Aber die Leute haben auf jeden Fall geglaubt, wenn ich in das Wasser gehe, dann hilft mir Gott und ich werde gesund. Interessant ist schon mal der Name Bethesda. Das heißt nämlich Haus der Barmherzigkeit auf Hebräisch, wenn man den übersetzt. Und wenn man mal genau in den Text reinguckt, dann ist es in diesem Haus der Barmherzigkeit alles andere als barmherzig zugegangen. Vielleicht für den ein, zwei Leute, die da in das Wasser rechtzeitig gestiegen sind, die haben vielleicht Barmherzigkeit erlebt, weil sie vielleicht echt gesund geworden sind. Aber für den Mann, der da der Kürzere gezogen hat, weil sich andere vordrängen, weil andere, die gar nicht mehr nach rechts oder links geguckt haben, für den war es alles andere als barmherzig. Und ich denke, manchmal ist es gar nicht so weit weg, wenn ich da denke an manchen Aufruf mit dem Starprediger oder jemand, der eine besonders gute Salbung hat, und man guckt mal, wie die Schlange dort ist und wie, ich habe mich auch schon selber so gefühlt, jetzt kommt der noch, komme ich auch noch dran oder nicht? Und dann merkst du plötzlich, dann ist der Blick so, nach rechts und links guckt man gar nicht mehr, wie es andere geht, ob die das jetzt vielleicht wichtiger dran hätten wie ich. Also ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass so eine Dynamik passiert, auch wenn es nicht gut ist. Und ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde, wenn ich krank bin, ob ich dann auch der Erste wäre, der da reinsteigt und der andere ist mir dann völlig egal. Aber das ist ein Bild von Barmherzigkeit, das schon mal, wie es da gelebt wird, sicherlich nicht Gottes Bild ist. Und man kann sich wirklich fragen, ob es so barmherzig da ist. Das ist das Erste. Dann gab es den Kranken. Und die erste Erkenntnis für mich war, dass der nicht nur krank ist, körperlich krank, der hat ja ein krasses Schicksal, also 38 Jahre. Der ist ein Jahr länger krank, wie ich überhaupt auf der Welt bin. Das ist brutal. Also so mal von der Dimension her gesehen. Aber das ist nicht alles. Ich bin mir sicher, der hat auch seelische Verletzungen gehabt. Und die kommen auch in dem Text vor. Der war derjenige, der ständig, der ist, der, also zumindest in der Zeit, wo er dann in dem, bei dem Teich gesessen ist, war das derjenige, der immer der Zurückgesetzte war. Der, der immer zu spät kam. Das ist die eine Dimension. Er war derjenige, um den sich niemand kümmert. Weil in dem Haus der Barmherzigkeit in Bethesda, da war eher so das Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das war ja das, wenn du selber da hinkommst, dann klappt's. Und was noch tragisch dazu kommt, er war derjenige, der in dem Ganzen vielleicht hier und da Heilung gesehen hat, die ihn aber nicht betroffen hat. Und ich glaube, das sind Dimensionen, die einem einfach auch die Seele angreifen, nicht nur das körperliche Leid. Und das Schlimme ist, dass dieses seelische Leid auch sein Bild, glaube ich, auch von Hilfe auch in eine Kurzsichtigkeit reinführt. Das beeinträchtigt seine Sichtweise der Welt ganz entscheidend. Kommen wir mal zu den Symptomen dieser seelischen Krankheit letztlich, die der Kranke da auch hatte. Das ist nicht aus dem hohlen Bauch raus jetzt so, dass ich euch das so sage. Da gab es eine Anklage, die natürlich eine Grundlage von Verletzung hatte. Er sagt, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe, während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Es gibt keiner, der mir hilft, steckt doch da dahinter. Und das ist auf die Frage hin, wo Jesus fragt, willst du gesund werden? Und er sagt, ich kann nicht gesund werden, es hilft mir ja keiner. Sprich, seine Sichtweise an der Stelle Anklage ist, dass die anderen letztlich schuld sind daran, dass er nicht gesund wird. Dann der zweite Punkt ist Festlegung, auch das findet in ihm statt. Der beantwortet die Frage Jesus eigentlich gar nicht. Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Kann man natürlich darüber streiten, wenn der 38 Jahre krank ist, was denn das überhaupt für eine Frage ist. Aber die Antwort, die habe ich euch ja gerade noch mal vorgelesen, das ist eigentlich gar keine Antwort, was er will. Sondern er sagt, das geht doch gar nicht. Es gibt für ihn nur noch diesen, das ist die Einführung, diese Kurzsichtigkeit, die da draus entstanden ist. Es gibt nur den einen Weg, das eine Wasser da vorne, das ihn gesund macht. Und da sind alle Schranken zu, er hat es probiert, keiner hilft ihm. Das geht nicht, sagt er zu Jesus, es geht nicht. Das ist seine Festlegung, seine Erfahrung. Mich kann keiner gesund machen, es hilft mir ja auch keiner. Und das Schlimme ist, was dem gleichkommt, ist eigentlich das, dass er Jesus eigentlich gar nicht mehr zuhört. Und das kann man eben auch erleben, dass wenn jemand seelisch verletzt ist, dass er gar nicht mehr richtig zuhören kann. Weil das eigene Leid, einfach das, die Erfahrung und das, es hilft mir eh keiner, das ist so präsent, dass man sagen kann, was man will, das kommt gar nicht mehr durch. Und das zeigt sich da auch. Er bleibt bei sich stehen, bei seiner Festlegung, bei dem, und das gibt er zur Antwort. Er hört vielleicht gar nicht mehr richtig das, was Jesus eigentlich fragt und das Angebot, das er ihm da eigentlich unterbreitet dadurch. Und das sind natürlich auch alles Symptome, vielleicht auch noch falsch vorgelebte Barmherzigkeit in diesem Haus Bethesda. Aber egal, um was es sich dreht, wenn es die falsch vorgelebte Barmherzigkeit ist, dann ist es das, was zwischenmenschlich passiert. Da ist Sünde, Ungerechtigkeit spielt da eine Rolle. Und diese Stimme ist für ihn lauter als die Stimme Jesu letztlich in dem Moment. Und jetzt kommt Jesus mit seiner Barmherzigkeit und die ist radikal anders wie das, was er erlebt hat an diesem Teich Bethesda. Jesus heilt ihn auf diese Antwort hin, die eigentlich gar keine Antwort war. Er heilt ihn einfach. Er sagt zu ihm, nimm dein Bett und geh umher. Und ich habe manche Ausleger, die interpretieren da einen Glaube rein von diesem Kranke, den ich da ehrlich gesagt nicht sehen kann. Und ich glaube, es gibt auch handfeste Bibelstelle oder Verse drin, wo man das lesen kann. Wo der Dialog kommt mit dem Pharisäer, da sagt er weiß nicht mal, wer ihn gesund gemacht hat. Also es kann zumindest kein rettender Glaube sein. Er kennt seinen Messias nicht, er kennt den Namen nicht, er weiß nicht. Da kam halt ein Mensch daher und hat gesagt, geh umher und irgendwie hat es funktioniert. Ich weiß auch nicht, wenn, dann kann es sein, er hat Glaube aufgebracht, indem er eben dann auch aufgestanden ist. Aber dann ist es Glaube in die Sache, in diese Heilungsgeschichte, Vertraue da rein, aber nicht Vertraue in Jesus als Gottes Sohn und Messias. Das kann da keine Rolle gespielt haben. Sonst wüsste er, wer er war und hätte ihn erkannt. Also ob er jetzt glaubt hat oder nicht und wie das von sich zustande ging, die Heilung, weiß ich auch nicht. Das kann auch sein, er hat schon gespürt, dass Kraft da ist. Dann brauchst du vielleicht auch nicht mehr viel Vertrauen aufzustehen. Ich weiß es nicht. Ist ein Wunder, steht auch nicht da. Aber ich weiß, dass das ein radikales Geschenk von Jesus Seite aus war. Der hat es einfach gemacht. Er hat ihn geheilt, fertig. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt. Nicht er musste auf Gott zugehen, wie in dem Bethesda-Zeremonie ins Wasser reingehen, sondern Gott kam auf ihn zu, in Form von Jesus und hat ihn geheilt. Und er hat ihn gesehen, das hatten wir heute auch schon so oft. Er hat ihn gesehen, wo ihn alle anderen nicht gesehen haben. Und ich glaube, wichtig ist nur, dass er das selber einfach auch begreift, wer ihn da gesehen hat. Dass er eben gesehen ist, auch wenn ihn alle anderen um ihn herum nicht sehen. Und wenn das auch viel Ungerechtigkeit um ihn herum passiert ist, ist es kein Grund, nicht heil werden zu können in Jesus. Dann kommt der nächste Punkt, wo auch wieder mit kurzsichtiger Hilfe zu tun haben. Ich habe mal Hilfe in Klammer gemacht. Das ist der Auftritt der Pharisäer. Der Gelähmte geht, nimmt sein Bett, geht umher, sein Problem ist, er tut es am Sabbat. Und das war nicht erlaubt, und das steht auch im Alten Testament, Jeremia 17, 27, da ist es eindeutig nicht erlaubt, Lasten zu tragen am Sabbat. Jetzt habe ich auch Ausleger gelesen, die gesagt haben, ja, die ignorieren das Wunder Jesu. Das glaube ich nicht, wenn man genau hinguckt, haben die das nicht mitgekriegt. Weil sonst wäre die Frage auch idiotisch, wer hat dich denn überhaupt gesund gemacht? Sondern ich glaube, die haben einfach einer gesehen, der da sein Bett um die Gegend trägt. Und dann kann man natürlich auf den ersten Blick sagen, das ist eindeutig Sünde. Was macht der da seinen Umzug am Sabbat? Was ist, wenn die den nicht kannt haben als Gelähmte? Und das zeigt, das spricht auch zu mir. Wie schnell kann ich in meiner Interpretation, was einem anderen hilft, kurzsichtig sein? Weil ich vielleicht nicht die Geschichte dahinter kenne. Und da muss man aufpassen, ob das dann wirklich hilfreich ist, was die da tun, ist eine Frage. Es war wohl auch noch, habe ich bei so einem jüdischen Kommentar gelesen, war so eine, eigentlich fast so wie so ein Akt der Barmherzigkeit oder das muss in der Mishnah, also in der Regel, wo das Regelauslegung der Pharisäer, jemand darauf hinzuweisen, dass er da ein Gebot bricht, bevor er quasi dann verurteilt werden kann. Also dass die zu ihm sagen, hey, das ist nicht erlaubt am Sabbat, das war erstmal noch okay. Wenn er dann sagt, oh ja, stimmt, sorry, lässt sein Bett fallen, legt sie hin, dann ist okay. Also es war die Vorstufe quasi vor dem Gerichtssaal oder vor dem, dass er dann wirklich als Sünder verurteilt werden kann. Aber auch das ist die Frage, ob diese Warnung wirklich zutrifft auf ihn. Jetzt geht es weiter, der Geheilte ist ja geheilt. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick sieht das alles super aus in der Geschichte. Weil der ist nicht nur geheilt, er erlebt ein echtes Wunder von Jesus, wo er vielleicht noch nicht Jesus kannt hat. Nee, er zieht fröhlich seine Bahn und er wird zum Kirchgänger, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob er davor schon dort war, aber er ist auf jeden Fall in den Tempel gegangen, nicht irgendwo hin. Und dann muss ich sagen, so als Pastorenherz ist doch super, haben wir alles erreicht. Wunder Jesu, hat ihn erlebt, kommt jetzt zu uns im Gottesdienst, ist doch super. Alles super. Was will ich mehr? Viele gehen vielleicht nicht in den Tempel. Im Tempel vielleicht hat er Gott dankt, wirklich für das Wunder, glaube ich sogar. Sehr naheliegend. Auf den zweiten Blick sieht man, dass es da gewaltig krankt. Jesus sucht ihn. Steht so nicht im Text, aber da heißt es, er findet ihn im Tempel. Er hat ihn weiter im Fokus, er sieht ihn. Nimmt ihn zumindest wahr, sofort, da sitzt er. Und dann spricht er zu ihm und konfrontiert ihn mit seiner Sünde. Und sagt, sündige nicht mehr. Da gibt es noch was in seinem Leben, das nicht heil ist. Und das ist seine Beziehung zu Gott. Vielleicht auch gekränkelt von diesem Erlebnis, Gott hilft mir nicht. Keine Ahnung, was da alles mit eine Rolle spielt. Aber da ist Sünde in seinem Leben. Er sagt, sündige nicht mehr. Und ich glaube, das sagt er nicht, dass er es aus eigener Kunst hinkriegen soll, sondern ich glaube, er weist darauf hin, hey, du brauchst eine tiefere Heilung, wie nur das Körperliche. Da ist noch was, da steht noch was aus. Und Jesus sagt, diese Krankheit, wenn du quasi weiter sündigst, das ist schlimmer wie das, was du erlebt hast bisher. Der war 38 Jahre lang, war der gelähmt oder krank oder wie auch immer, was für Leider er hatte. Aber 38 Jahre lang. Und er sagt, das ist schlimmer. Und wenn es um Sünde geht, dann ist es einfach die Beziehung zu Gott, dass die bereinigt ist, dass die klar ist. Und das Fatale ist, wo man dann sieht, dass es da gewaltig krankt, ist die Reaktion des Geheilten. Denn dann heißt es nur kurz und knapp, er geht zu den Pharisäern, sagt ihnen, Jesus war's, und daraufhin wird er verfolgt. Und ich kann nicht drum her, also ich glaube, das war ein bewusster Akt. Der hat doch davor erlebt, dass die Pharisäer ihn anklagen wollen. Der wusste doch, dass da keine gute Energie davon ausgeht, von den Leuten da. Dass die den sicherlich abschießen, nur auf dem Kicker haben, sobald er ihm den Namen offenbart. Und der handelt nicht wie die Weise vom Morgenland, indem er es einfach die umgeht und fertig. Ich glaube, dass dieser Punkt, wo Jesus ihn auf seine Sünde anspricht, bei ihm alles zugemacht hat und dann gesagt hat, das geht mir zu weit. Und dann hat er ihn letztlich ausgeliefert an die Pharisäer und Schriftgelehrte. Heilung, Wunder, Jesu, schön und gut. Aber wenn es um mich geht, um meinen Charakter, um das, dass er in mein Leben reinspricht, da hört es auf. Er hätte wahrscheinlich kein Problem gehabt, noch ein paar Wunder mit mehr zu erleben von Jesus in seinem Leben. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie die Symptombehandlung. Der Leidensdruck, das körperliche Leid, das ist weg, alles wunderbar aus der Sicht des Geheilten. Aber die Beziehung zu Gott, die ist ihm weiterhin wurscht. Zumindest die echte Beziehung. Und auch das sollte uns hellhörig werden lassen. Weil in den Tempel konnte er gehen und auch Gott danken. Aber Jesus an seine Sünde ranzulassen, das ging für ihn zu weit. Das zeigt uns auch, dass Jesus Sicht von Hilfe nicht beim Wunder endet, sondern eigentlich erst anfängt. Das Wunder ist aus seiner Kategorie eigentlich nichts gegenüber dem, dass Menschen Kinder Gottes werden. Er sagt ja, wenn du von der Krankheit nicht geheilt wirst, es ist weitaus schlimmer, wie das bisschen Heilung, was du da am Körper erlebt hast. Und er tut aber beides, auch das darf uns ermutigen. Er tut Wunder, aber der Fokus liegt ganz klar auf der Beziehung zu Gott und auf dem Friede Gottes, erster Friedensstifter Gottes, erster Erlöser und Messias. Und das ist sein Auftrag und nicht der Wundertäter allein. Und das stellt mir die Frage, bis wohin lasse ich mir helfen? Auch von Jesus. Komme ich zu ihm mit allen möglichen Problemen, die ich habe? Das ist wunderbar. Er zeigt ja auch, dass er sich darum kümmert. Aber lasse ich ihn auch an mein Herz ran? Das ist viel entscheidender. Reicht es mir, wenn die Not weg ist, die mich drückt? Oder drückt mich auch das, was Jesus in meinem Leben drückt? Oder lasse ich es zu, dass es mich drückt? Ich habe am Anfang schon gesagt, dass Hilfe und sich selbst helfen lassen, dass das zusammengehört. Und das sieht man an dieser Stelle ganz eindeutig. Jesus kann ihm nicht helfen, auch in seiner Sünde nicht. Er geht ja. Er liefert ihn aus und die Geschichte Jesu ist zumindest hier für uns Leser beendet. Ich weiß es nicht, wie es weiterging, ob er nochmal die Kurve gekriegt hat, keine Ahnung. Aber Jesus ist der Einzige, der dir deine Sünde vergeben kann. Und der ist der Einzige, der dir wirklich Gott ins Leben reinbringen kann. Und das ist der einzige Weg, den es gibt im Umgang mit deiner Sünde und mit dem, dass du merkst, die Beziehung zu Gott stimmt nicht. Und ich glaube, es ging nicht darum, dass er aus eigener Kraft eben nicht mehr sündigen sollte, sondern ich glaube, es ging darum, dass er erkennt, ich brauche Erlösung und dass er Jesus auch als Erlöser kennenlernt. Und das ist auch das Nächste, wie tief will ich Jesus wirklich kennenlernen? Ich glaube, er hat ihn als Wundertäter kennengelernt, wunderbar. Es hat auch was Göttliches. Aber man kann auch das, wenn man nur da dabei stehen bleibt, dann kann man sich auch ein tolles Gottesbild zusammenzimmern, das eben nicht Gott ist. Jesus ist lebendig. Und er ist anders wie das, was ich mir dann da draus schuster, was ich alles sonst mit ihm oder um ihn herum erlebt habe. Das zeigt ja das, er kennt seinen Namen eigentlich nicht. Nachher kennt er seinen Namen, aber er kennt ihn nicht als Erlöser. Und das ist fatal. Viele kennen Jesus. Elea hat neulich auch zu mir gesagt, den kennt doch jeder. Und das stimmt auch. Also in unserer Breite gerade, Jesus kennt jeder. Sei es auch nur vom Leben des Brian oder keine Ahnung was, aus Spottdinge, aber man kennt den Namen Jesus. Aber dass er für Erlösung kommt und Frieden schafft, das kennt leider nicht jeder. Und dieses Kennenlernen, das geht nur durch Umkehr. Da ist unsere Entscheidung entscheidend. Jesus sagt ihm das und es ist eine Verantwortung von diesem Geheilten, darauf zu reagieren. Er lässt einem da die Entscheidungsfreiheit. Will ich Jesus auch in diesem Punkt, will ich ihn wirklich in dem Dings, wo es mir ganz persönlich geht, wo er sagt, hey, da liegt unser Problem miteinander, da müssen wir dran. Lasse ich ihn da ran oder mache ich da zu? Will ich, dass er nur alles um mich herum schön macht? Will ich, dass er mein persönlicher Troubleshooter ist, dass er mir den Weg frei macht? Ich und mein Herr, wir gehen überall hin. Oder lasse ich es zu, dass er mich mein Leben bestimmt? Ich habe da selber, auch was Umkehr angeht, so auch meine Geschichte. Und ich weiß, ich wurde auch so aufgezogen, man muss Jesus sein Leben übergeben und das habe ich ganz oft gemacht, verbal. Und ich glaube auch, dass das Jesus hört, aber ich glaube, dass Umkehr was anderes ist. Und das habe ich auch erlebt. Wenn ich einen Petrus nehme, dann glaube ich, dass der Ja zu Jesus gesagt hat. Auch schon, bevor Jesus für ihn gestorben ist. Aber Jesus sagt zu ihm, wenn du dich dereinst bekehrst, weide meine Lämmer. Da geht es um eine Erfahrung, eine Wirklichkeit, die alles auf den Kopf stellt. Und das ist die Erfahrung Jesus als Erlöser für dich ganz persönlich. Ich habe mir überlegt, was dem wohl am nächsten kommt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aus der Geschichte vielleicht schon, die sogenannte kopernikanische Wende. Nikolaus Kopernikus hat 1543 eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, nämlich das heliozentrische Weltbild, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht die Sonne um die Erde. Das war bahnbrechend. Und auch, dass sich die Erde nochmal um sich selber dreht, das ganze Universum quasi, die Sicht des Universums hat er anders gedeutet, wie es damals üblich war. Und es wurde an vieler Stelle als Hirngespinst abgetan. Fand ich auch ganz interessant, weil, und man hat auch mit Erfahrung argumentiert, weil wenn sich die Erde da so schnell drehen wird, dann müsste man ja einen Fahrtwind merken. Finde ich ganz witzig. Wir können heute total drüber lachen, aber damals waren das gebildete Leute, die das ganz ernst gemeint haben. Und das Krasse ist an diesem Dings, also nicht das, was daraus entstanden ist, da kamen auch Philosophen rein, die Kirche und der Glaube wird damit natürlich auch zunichte gemacht, mit dieser Erkenntnis. Ich glaube, das steht nicht, darum geht es nicht. Ich glaube, dass da eine tiefe Wahrheit drinsteckt. Wir wissen heute, wie das Universum ist und dass das wahr ist, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Wir wissen, dass das so ist inzwischen. Und ich glaube, es geht darum, bei Umkehr letztlich, dass Jesus in uns auch so eine kopernikanische Wende stattfinden lässt. Dass wir wissen, er dreht sich nicht nur um uns. Auch Gemeinde dreht sich nicht um uns, sondern wir drehen uns um ihn. Und das ist eine Wahrheit. Das, was Kopernikus entdeckt hat, ist eine Wahrheit. Die sagen konnten, das stimmt nicht, man konnte es vielleicht auch nicht beweisen. Damals war es mehr Spekulation, wie auch immer. Aber das ändert nichts daran, dass das Universum so aufgebaut ist. Und das ist bei uns nicht anders. Jesus sitzt auf dem Thron. Er ist der Mittelpunkt. Und wo wir uns nicht um ihn drehen, dann verhalten wir uns halt anders, wie die geistlichen Gegebenheiten sind. Aber das ist geistlich gegeben. Und das war auch für mich persönlich eigentlich rückblickend so ein entscheidender Punkt, zu erleben, dass Jesus mit seiner Liebe für mich da ist und steht. Und dass er mir vergibt, egal was ich getan habe. Und dass da einen Ort gibt seiner Gegenwart, einfach seiner Liebe und seiner Zuneigung. Und das hat mich automatisch um ihn drehen lassen und nicht mehr um mich. Da musste ich gar nichts machen. Das ist eine Dynamik, die uns da offenbart ist. Und ich glaube, das ist auch das, es ist nicht unsere Entscheidung letztlich, nicht wir wieder, ich. Das Ich steht da nicht so sehr im Mittelpunkt, sondern es ist einfach das wahrzunehmen, was er uns erstritten hat vor Gott, nämlich dass er unser Mittelpunkt ist. Und die Planete, die haltet sich automatisch in der Bahn, wenn sie in dieser Dynamik sind. Und so wird er uns auch automatisch in dieser Dynamik halten, wenn wir da drin bleiben. Und ich merke, dass es auch ein Prozess ist, finde ich, also auch Umkehr. Ich kann nicht sagen, das habe ich jetzt gemacht, Haken dahinter. Weil ich merke, es gibt immer noch Punkte, wo ich mich um mich selber drehe. Und wo ich vielleicht mir wünsche, dass Jesus sich um mich dreht. Und wo ich mir wünsche, dass er mir den Weg frei macht. Und da ist es einfach mehr und mehr, diese Erkenntnis zu kriegen, dass es eben doch anders ist. Und da dran zu bleiben. Aber der Schlüssel dazu ist letztlich auch der, wirklich zu sagen, hey, wie weit lasse ich mir von ihm helfen? Wie weit lasse ich ihn an mich ran? Wie weit bin ich auch bereit zu sagen, ich habe ein Problem mit Gott und ich habe nach wie vor Probleme, auch wenn ich ihn erlebe oder sonst was. Und ich will aber, dass er das Problem löst, weil das ist weitaus gravierender wie alles andere. Und wo ich ihm da Raum gebe, da bin ich mir sicher, dass er mir da Augen öffnet für das, was er für uns vorbereitet hat. Er sagt, er ist für uns gegangen, Wohnung zu bereiten. Das heißt nicht, wir müssen gucken, wie wir es hinkriegen. Wir müssen nur die richtige Sichtweise auch kriegen, was uns hilft. Und wenn wir bei unserer Kurzsichtigkeit bleiben, indem wir uns damit begnügen, dass die Symptome, dass er uns immer wieder Symptome nimmt so, und ihn aber nicht an unsere Wurzeln, an unser Herz ranlassen, dann wird es uns auf Dauer nicht helfen. Und zum Helfen gehören eben beide. Und ich glaube, er lädt uns heute Morgen ganz bewusst ein, dass er sagt, hey, wenn du die Entscheidung zu mir noch gar nicht getroffen hast, ich bin da für dich. Das ist eigentlich das, was er, denke ich, auch dem Gehalter da sagt. Ich bin da. Wieso spricht er ihn auf die Sünde an? Nicht, weil er dann denkt, jetzt muss er halt gucken, wie er da rauskommt. Wieder so à la Bethesda-Erfahrung, hilft er selbst, dann hilft er Gott. Nee. Das heißt an anderer Stelle, dass er gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und ich erkenne da in dem Text eine eindeutige Suchbewegung Jesu hin in dem Tempel. Er findet ihn. Ich finde was, wenn ich es gesucht habe. Er sucht ihn auf und konfrontiert und legt vielleicht den Finger in die Wunde rein. Aber nicht, weil er einen quälen will, sondern weil er sagt, hey, ich will, dass du das erlebst, dass dich um mich drehen eigentlich eine Leichtigkeit ist, wenn du mich daran lässt. Ich kann dir auf einen Schlag Sünde vergeben, ich kann dir Friede geben in dein Herz, ich kann dir mich wieder wichtig machen. Und ich glaube, das kann er euch heute Morgen. Auch wenn wir vielleicht merken, wir waren anders unterwegs. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du ja gekommen bist, wirklich uns selig zu machen. Dass du gekommen bist, nicht nur unsere Probleme aus dem Weg zu räumen, sondern in unsere Einsamkeit ganz tief in unser Herz reinzukommen. Ja, dass du möchtest, dass du in uns wohnst, dass du der Mittelpunkt bist, Herr. Und ich danke dir, dass du nicht irgendwie nur eine Vorstellung bist, sondern dass du eine Kraft bist und Dynamik hast, Herr, die Dinge zu verändern. Ja, und ich danke dir, wo du uns um dich drehen lässt, Herr. Ich danke dir, dass das ein Bild ist für Gnade und Liebe, dass du das Licht bist. Hast du selber gesagt, du bist das Licht der Welt und damals hast du schon gewusst, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgedreht. Ich danke dir, dass du der Mittelpunkt bist. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, wo es einfach noch dunkel ist, Herr, im Herz, der dich nicht kennt, der dich vielleicht kennt beim Namen, der dich erlebt hat, der auch in die Kirche geht, auch hier in die Gemeinde, aber der dich vielleicht nicht als persönlicher Erlöser kennt, dass du das einfach offenbarst und dass du da reinkommst, Herr, als Helfer. Da bitte ich dich jetzt einfach um Klarheit, um Offenbarung, Herr. Und ja, ich danke dir echt, dass du da bist. Danke dir, dass du jetzt auch da bist im Lobpreis, wie du davor schon da warst. Und ja, dass du heute einfach auch Entscheidungen forderst, die wirklich verändern. Amen. Und wenn es dich anspricht, wir stehen hinter zum Gebet bereit. Du kommst nicht zu uns, du kommst vor Jesus. Und du kannst die Entscheidung einfach auch nochmal ganz neu unter Zeuge treffen. Und dazu möchte ich dich einladen.